Das rote Sofa. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie entspannt sind Sie so drei Tage vor Weihnachten? Denken Sie in den nächsten 45 Minuten mal nicht an alles, was Sie noch erledigen müssen. Lassen Sie sich begeistern von einem tollen jungen Mann, vielseitig, preisgekrönt, nachdenklich, außergewöhnlich und norddeutsch. Ah. Ab dem ersten Weihnachtstag ist er im Kino zu bewundern, aber jetzt erstmal auf dem roten Sofa der Schauspieler Malik Bauer. Herzlich willkommen, Malik.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann, Bettina.
Was ist denn diese Vorweihnachtszeit für dich für eine Zeit? Eher gestresst oder entspannt?
Gott sei Dank eher entspannt. Ich stecke gerade schon in Vorbereitung für das nächste Projekt. Aber jetzt gerade ruht die Produktion ein wenig. Und besinnlich, tatsächlich besinnlich. So, es war ein bewegtes Jahr. Ich freue mich auf das nächste, aber ich muss gerade auch mal ein bisschen Kraft tanken. Und genieße einfach gerade die Familie und die Ruhe.
Du bist ja aus Bremen, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Machst du denn dann zur Weihnachtszeit auch mal so einen kleinen Abstecher in deiner Heimatstadt?
Meistens ja. Dieses Jahr muss ich mal gucken, sonst hole ich meine Mutter und meine Schwester zu mir. Eins von beiden wird es wohl sein. An der Stelle liebe Grüße Mama, liebe Grüße Caroline und mal gucken, wie es dieses Jahr ausfällt.
Ja, ich schließe mich den Grüßen an. Und Weihnachtsmärkte, wenn du mal vergleichst, so Berlin, Hamburg, Bremen, welche Stadt hat die schönsten?
Also ich sag ehrlich, da in Bremen am Roland rumzulaufen, das ist irgendwie direkt Heimat, Kindheitserinnerung. Und da ein bisschen die Schmalzkuchen zu genießen, das ist schon sehr besonders. Manchmal muss ich die in Berlin ein bisschen länger suchen. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist sehr besonders. Aber auch beim Thalia-Theater hier in Hamburg.
Auch ein schöner.
So einen ganz besonderen, der hat so Gyros, so Truthahn-Gyros, Döner mit Tzatziki und Zwiebeln und so macht er das. Und Sauerkraut, der ist auch sehr toll, der Weihnachtsmarkt.
Gut, den muss ich mir merken. Habe ich da noch nicht gegessen. Der Schauspieler Malik Bauer ist zu Gast auf dem roten Sofa. Laura Körner stellt ihn vor.
Malik Bauer hat es geschafft, ist gefragter Kino- und TV-Schauspieler. Der Weg war nicht leicht. Er wächst in Bremen am Sihlweil auf, in einem Viertel, das rau, aber herzlich ist. Malik entscheidet sich gegen Jura und für ein Schauspielstudium in Leipzig. 2023 feiert er seinen Durchbruch. In der Serie Sam, ein Sachse, verkörpert er den ersten schwarzen Polizisten in der DDR, bekommt dafür den Grimme-Preis. Auch im Tatort Dortmund mischt der 34-Jährige mit.
Wenn du mich für einen korrupten Bullen hältst, dann sagst du, ich bin weg.
Steht in Kinoproduktionen wie Wunderschöner vor der Kamera und jetzt aktuell in der Medicus 2 zusammen mit internationalen Stars. Er glänzt in Rollen mit Haltung. Gibt Figuren, die Verantwortung übernehmen, ein Gesicht. Schauspieler Malik Bauer.
Boah, ihr habt einen rausgehauen. Ich sag ehrlich, ihr habt einen rausgehauen.
Du hast einen rausgehauen, was du alles schon gemacht hast. Wirklich.
Also, oh Mann.
Das ist, warst du gerade selber ein bisschen überrascht, was du schon alles für eine Bandbreite du schon abgeliefert hast an Rollen?
Ich sag dir ehrlich, Bettina, das ist natürlich irgendwie jetzt für mich so ein Homecoming. Ne? Ich bin im NDR. Als Bremer Junge, das ist schon besonders, jetzt auch sowas zu sehen. Deswegen danke an die Redaktion, dass ihr das so möglich gemacht habt, unfassbar. Aber ja, die Reise war dann schon eine besondere, Gott sei Dank.
Ja, also wir müssen natürlich nochmal ausführlich drüber sprechen, wie das überhaupt dazu kam, zu deiner Karriere. Aber erstmal der Medicus. Also jetzt, erster Weihnachtstag, läuft der Medicus 2. Das ist jetzt 13 Jahre her, ne, glaube ich, der erste.
Ich glaube 12.
Oder 12 Jahre her, genau. 12 Jahre ist es her, Medicus. Ein Film, der wahnsinnig erfolgreich war. Viele Leute haben dann auch gewartet auf den zweiten Teil. Warum lag zwischen diesen beiden Teilen so eine lange Zeit?
Ich glaube, es ist so eine Mischung gewesen aus Tom Payne, den man da in der Mitte vom Plakat gut sehen kann, unser Hauptdarsteller. Der hat mit dem Film auch viele neue Schritte in Hollywood gehen können. Und seine Verfügbarkeit war eine Frage. Und wie das dann immer so ist mit diesen zweiten Teilen und Sequels, man muss sich fragen, was ist die Geschichte, die so einen Erzählwert hat? Erzähldruck. Und jetzt nach ungefähr 12 Jahren kommen wir zurück mit diesem Film. Wolf Bauer, der Produzent von damals, und Philipp Stölzel, der auch den ersten Teil inszeniert hat als Regisseur, machen jetzt eben diesen zweiten Film. Und jetzt sind auch noch ganz viele tolle andere Leute dazugekommen, damit man so einen Film in Deutschland machen kann. Musste viel, sag ich mal, Firepower zusammenkommen. ZDF hilft mit, Amazon, Konstantin Film. Und ja, jetzt stehen wir hier und ich darf hier mit dir sitzen und freue mich ganz doll und bin gespannt, wie die Menschen da draußen auf den Film wohl reagieren werden.
Das Spannende ist ja auch, es ist ja das erste, der erste Medicus war ja die Verfilmung des Buchs.
Ganz genau.
Und der zweite Teil hat mit dem Buch ja gar nicht mehr so viel zu tun, ne?
Genau, es ist so ein bisschen so eine rechte Gemengelage gewesen. Wir haben, glaube ich, nur die Rechte an der Hauptfigur bekommen. Und Im Original zweiten Buch ist es so, dass es da, glaube ich, 500 Jahre später über einen Nachfahren der Blutlinie von Rob Cole weitererzählt wird.
Ja.
Und es geht dann darum, dass dort diese gesamte Frage von geistlicher Gesundheit ihm beigebracht wird, diesem Nachfahren von Native Americans, also den Ureinwohnern von Amerika. In unserem Fall ist es jetzt so, damit wir natürlich den guten Tom Paine behalten konnten, haben wir den Inhalt aus dem zweiten Buch ein wenig transferiert. Und das Pendant zu den Native Americans sind bei uns die Iren, die Kelten, die ihm eben diese Heilkunst beibringen, nachdem er selber was sehr Traumatisches erleben muss.
Und wenn man den Film jetzt so anguckt, jedenfalls die Ausschnitte, die man schon sehen kann, wahnsinnig aufwendig. Also es ist wirklich Hollywood in Europa. Also sowas sieht man nicht oft als deutsche Produktion. Wo habt ihr das gedreht?
Wir haben den Großteil in Budapest gedreht. Und dann haben wir noch ein wenig in Köln in den MMC-Studios gedreht und noch in Berlin. Und ja, wie das immer so ist, um so einen Film möglich zu machen, muss man, sage ich mal, aus jedem Euro das meiste rausquetschen. Und leider hat unser fantastischer deutscher Filmstandort, dieses Kunsthandwerk, was wir hier aufgebaut haben, einen Nachteil im Vergleich zu allen möglichen anderen Ländern in Europa. Wir haben nicht das gleiche Steueranreizsystem. Und in Budapest und in Österreich und in Tschechien kriegt man, sage ich mal, für jeden Euro und Arbeitsplatz, den man durch den Film, den man dort produziert, generiert, ein steuerliches, sage ich mal, Dankeschön. Und das fehlt gerade in Deutschland. Deswegen an jeden, der da draußen in der Politik was damit zu tun hat, bitte Abhilfe schaffen. Wir haben fantastische Crewmitglieder, Künstler, Künstlerinnen, die sich hier verwirklichen möchten.
Ja, es sind ja tolle deutsche Schauspieler auch dabei. Unbedingt. Deine Rolle, bevor wir reingucken, skizziere mal kurz, was für ein Mann das ist, den du spielst.
Ja, meine Figur heißt Abu. Er ist ein Maure. Er lebt in Córdoba. Zu dem Zeitpunkt ist Córdoba in Spanien heute, Besatzungsgebiet der Mauren. Und er ist eben ähnlich wie im ersten Teil die Hauptfigur von Rob Cole in Persien und lernt bei Ibn Sina offscreen, weil im ersten Teil bin ich noch nicht dabei, sein medizinisches Handwerk. Und nachdem im Ende des ersten Teils Isfahan ja von Fundamentalisten übernommen wird, leider, flüchten wir. Da setzt auch der zweite Film ein.
Ah, verstehe.
Und wir flüchten nach Europa. Und ich bin die ganze Zeit der Auffassung, dass wir doch sehr viel besser in Córdoba leben könnten als im kalten, nassen London, wo das Essen mir auch nicht so richtig passt. Und bin aber im Bewusstsein, dass das medizinische Handwerk dort schon weiter ausgebildet und vertreten ist, bereit für meinen Freund und Bruder Rob, mit ihm in seiner Heimat das Wissen zu installieren, was wir schon haben.
Okay, also du bist wirklich, man muss genau hingucken, weil du so anders aussiehst in diesem Film und dieser Rolle. Aber großartig, wir gucken mal rein in den Medicus 2.
Haben wir nicht gesagt, wir würden bei unserer Ankunft gefeiert und bejubelt?
Verpiss dich!
Ist ja gut.
Ich bin wie ein Wiesel in der Falle. Ich werde nie widerstehen. Ich werde ein Mensch.
Ist schon gut, ist schon gut. Ich tue dir nicht weh.
Scheiße nochmal!
Hey. Vielleicht kann uns Meister Wiesel hier ja den Weg zur Ärztegilde zeigen.
Für einen Penny teile ich euch vor die Ärzte ihrer Kunststücke machen.
Er hat deine Schulter eingerenkt und jetzt willst du von uns Geld. Jolla, verschwinde.
Ich habe ihn um nichts gebeten, oder? Ich muss ja von was leben. Ich kann es mir eben einfach nicht leisten, irgendwas umsonst zu machen.
Ja, also schon opulent, sieht man auch an dieser Szene. In welcher Sprache habt ihr gedreht? Ja,
wir haben tatsächlich auf Englisch gedreht, auch wenn es vom Ursprung her eine deutsche Produktion ist. Eben in der Hoffnung, den Film auch international besser platzieren und verwerten zu können. So.
Wie kommt man denn an so eine Rolle eigentlich? Also wird da ein riesen Casting gemacht oder wie bist du da gelandet in dieser Produktion?
Ich sag dir ehrlich, Bettina, ich hatte ein bisschen Glück. Ich war eigentlich kurz davor, bei einem anderen Projekt zu unterschreiben, aber da war der Casting-Prozess noch nicht ganz zu Ende. Da wollte man noch ein bisschen was von mir sehen. Und dann kam irgendwann von Cassandra Hahn, liebe Grüße an dich an der Stelle, diese Zeiteinfrage für diesen Film. Und im Bewusstsein, dass irgendwie ein großes Ziel für die Zukunft ist, auch international zu arbeiten, auf den verschiedenen Sprachen, ich spreche noch Englisch und Französisch, habe ich mich dann schnell bei der gemeldet und habe gesagt, hallo, so eine Zeitanfrage ist erstmal so ein loses Ding eigentlich.
Ach so, okay.
Wann wollt ihr denn mal casten? Und dann meinst du, ja, so einen Monat oder zwei. Ich so, ah ja, könnte man das auch so ein bisschen beschleunigen? Kann ich vielleicht schon mal ein Video reinschicken? Ja, du könntest dich so in 2-3 Wochen mit dem Regisseur Philipp Stölzel treffen, ganz fantastischer Mann. Und dann habe ich nochmal nachgesetzt und so, ja, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen früher. Und dann hat sie gesagt, ja, hier, nimm seine Nummer, triff den in 2 Tagen. So. Und dann habe ich mich mit Philipp getroffen. Und wir saßen mal im Café zusammen in Berlin, in Kreuzberg. Und wir haben uns gut verstanden. Toller Künstler. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wann machst du denn hier mal so ernst mit Casting und so? Weil ich habe so ein bisschen Druck, aber ich wäre tatsächlich sehr gerne dabei. Und dann meinte er nur, nee, brauche ich bei dir nicht. Ich habe Sam in Sachse gesehen und die Rolle wirst du sicherlich hinbekommen. Und so war ich dann irgendwie nach 1-2 Tagen Gott sei Dank besetzt.
Das ist natürlich ein Ritterschlag, aber Sam in Sachse, gucken wir nachher auch nochmal näher an. Dafür hast du ja nur gerade letztes Jahr einen Grimme-Preis gekriegt. Das war ja eine herausragende Rolle.
Ja, also da hatte ich das große Glück, mit fantastischen Menschen diese Geschichte erzählen zu dürfen. Lieber an der Stelle auch immer an Samuel Mefire, den Echten. Der hat mich sehr unterstützt. Unsere fantastischen Regisseurinnen, Suline Youssef, Sarah Blaskiewicz und zu all den Menschen kommen wir nachher noch.
Ja, also das ist natürlich eine Visitenkarte dann. Also da kannst du ja auch stolz drauf sein, dass du dann so in diesen Medicus 2 reingerutscht bist. Also sollte man sich auf jeden Fall angucken, wie gesagt, ab ersten Weihnachtstag im Kino, falls ihr im ersten Weihnachtstag noch nichts vorhaben sollten. So, wir bleiben noch ein bisschen in der Zeit. Das Mittelalter gilt ja als dunkel, als rückständig und grausam. Es war aber auch eine Epoche großer Entwicklungen. Es wurden zum Beispiel Meisterwerke der Architektur errichtet, die ersten Universitäten entstanden und auch in der Medizin wurden stetig Fortschritte gemacht. Passend zum Film Medicus 2, hier unser Das historisch jetzt für Sie von Christiane Hennigsen.
Das Mittelalter, eine Zeit ohne fundiertes Wissen über die Ursachen von Krankheiten, Viren und Bakterien gänzlich unbekannt. Was kann Medizin in so einer Zeit leisten? Eines ist klar, die Herausforderungen sind riesig. Seuchen, Hunger, schwere Verletzungen. Jedes zweite Kind stirbt vor Erreichen des 14. Lebensjahres.
Also die Medizin im Mittelalter kann schon Erstaunliches leisten. Nur gegen eine Krankheit ist kein Kraut gewachsen, die Lepra. Vor allem die Kreuzritter schleppen die Krankheit aus dem Orient ein. Die Menschen sind mobil und die Seuche ist es eben auch. Das weiß auch dieser Mann auf der Hamburger Trostbrücke. Adolf III. Von Schauenburg und Holstein. 2-mal kommt er von einem Kreuzzug zurück nach Hause und im Gepäck eben leider auch diese Seuche. Die Leprakranken selber, man konnte sie hören. Sie mussten, wenn sie nicht isoliert waren, mit sogenannten Holzklappern auf sich aufmerksam machen. Wer das Aufeinanderschlagen dieser Hölzer hörte, der machte lieber einen großen Bogen um diese Aussätzigen.
Einmal angesteckt bedeutet die Krankheit einen langen, qualvollen Tod. Die einzige Chance, die Kranken isolieren, sie absondern. Und so entstehen überall in Norddeutschland sogenannte Leprasiedlungen. Auch vor den Toren Hamburgs. Doch nicht bei allen Krankheiten ist man so hilflos. Schon im 6. Jahrhundert beginnt die Ära der Klostermedizin. In den Klöstern wird das medizinische Wissen bewahrt. Aber auch in der Bevölkerung sind Kenntnisse über Heilkräuter verbreitet. So kennt man bereits die schmerzlindernde Salicylsäure, ein Stoff aus der Rinde des Weidenbaums, heute Bestandteil von Kopfschmerztabletten. Außerdem wird ein Schimmelpilz eingesetzt, um Wundinfektionen zu bekämpfen, Vorläufer des Penicillin. Die gängige Lehre der Zeit, die 4 Säfte des Körpers, Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle, müssen im Gleichgewicht bleiben. Krankheit entsteht, so die Auffassung, wenn die Säfte im Ungleichgewicht sind. Sie müssen abgelassen werden durch Aderlass oder Schröpfen.
Die meisten Kranken sind arm. Sie müssen körperlich hart arbeiten und sind schlecht ernährt. Und einen ausgebildeten Arzt können sie nicht bezahlen. Dabei leistet die Medizin schon Erstaunliches. Und die Chirurgie wagt sich schon an komplizierte Operationen heran. Nur die Narkose steckt noch ein wenig in den Kinderschuhen. Oft versetzen ein paar Kräuter oder geheimnisvolle Elixiere, manchmal einfach reichlich Alkohol, die Patienten in einen Tiefschlaf. Und wenn die dann wieder aufwachen, dann haben sie im Zweifelsfall grauenhafte Kopfschmerzen. Aber sie sind von ihrer Krankheit befreit.
Im 16. Jahrhundert wird die Anatomie zur neuen Leitwissenschaft. Überall in Europa finden an den Universitäten Sektionen statt. Manchmal auf großen Bühnen vor großem Publikum. Muskelapparate, Sehnen und Nervenbahnen werden bis in die kleinsten Verästelungen freigelegt. Später detailliert in Büchern dargestellt.
Die Lepra und mit ihr andere Krankheiten werden in der Neuzeit weitgehend zurückgedrängt. Auch dank der medizinischen Revolution im 19. Jahrhundert. Angehende Ärzte studieren an solchen Wachsmoulagen die verschiedenen Krankheitsbilder. In den Laboren werden die Erreger identifiziert und unter den Mikroskopen sogar sichtbar gemacht. Was für ein Fortschritt, wenn man bedenkt, dass das Mittelalter sozusagen noch mit verbundenen Augen geheilt hat. Umso beachtlicher, was damals geleistet wird.
Krankheiten im Mittelalter. Dank erster Erkenntnisse waren Mediziner nicht immer machtlos.
Ja, spannend. Lernt man durch so eine Rolle dann auch was über den Gesundheits- und Medizinbegriff im Mittelalter? Geht das so weit, dass man das auch ein bisschen verinnerlicht?
Ich glaube, da ist der erste Film super wertvoll. Da geht es eben die ganze Zeit darum, dass Rob unbedingt die sogenannte Seitenkrankheit heilen möchte, weil er daran seine Mutter verliert.
Ach so.
Und als er dann in Persien ankommt bei Ibn Sina und da endlich lernen darf, merkt er aber, dass es eben gewisse Tabus gibt. Und damals war es zum Beispiel aus religiösen Gründen ein großes, großes Problem in allen großen Religionen, den toten Körper aufzuschneiden. Also es war absolutes Tabu, weil man dadurch auch immer, sage ich mal, das Seelenheil des, in dem Falle, aufgeschnittenen Menschen gefährden könnte.
Ja.
Er macht es im ersten Film aber doch und gelangt eben dadurch an ein noch fortschrittlicheres Wissen als die meisten anderen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, inwieweit das medizinische Wissen von damals eben immer nur durch das religiöse Abnicken erst erweitert werden konnte.
Stimmt, die Religion hat ja eine Riesenrolle gespielt.
Ganz genau, ganz genau. Und das muss man verstehen, womit unser Film jetzt auch sehr viel spielt, ist diese Idee, dass es im Pharmazeutischen auch manchmal eine Vermischung gibt mit ökonomischen Interessen. Weil wir kommen natürlich mit dem großen Wissen aus Persien zurück und sind auf einmal eine Bedrohung für das, was schon da ist. Mhm. Und ja, wie es so ist, ne? Es gab schon immer auf der Welt überall vielerorts schlaue Menschen und im besten Fall bereichern wir uns gegenseitig. So. Hat ja auch was mit heute zu tun, ne?
Absolut. Es ist in vielen, unter vielen Aspekten sehr aktuell. Wir haben also auf jeden Fall gucken, Medicus 2. Wir haben es gerade schon angesprochen, Sam, ein Sachse. Dafür hast du letztes Jahr einen Grimme-Preis bekommen für die Rolle. Das basiert ja auf einer wahren Geschichte. Samuel Mephier, ja. Der erste dunkelhäutige Polizist in Ostdeutschland.
Ganz, ne? Genau.
Was genau ist das für eine Geschichte, seine Lebensgeschichte?
Ich möchte da immer eine Korrektur vornehmen. Es ist an allererster Stelle die Geschichte eines jungen Mannes, der seinen Vater verliert. Mhm. Der Vater wird unter mysteriösen Umständen leider weggemordet am Tag seiner Geburt. Und nein, es ist leider kein dramaturgischer Kunstgriff von Jörg Winger, unserem Showrunner und Autor, oder Chris Silber. Es ist leider echte Realität. Und dieser Mann, nachdem seine Mutter dann 1970 mit zwei afrikanischen Jungs dasteht, von ihrem Elternhaus dafür verstoßen wird, Kinder mit dem Afrikaner gemacht zu haben, die ungefähr so aussehen wie ich. Dieser Mann, dessen Mutter, die verfällt leider in Alkoholismus, viel Gewalt zu Hause in der Jugend. Und aus diesem Erfahrenen und aus dieser Gewaltreise, die er macht, sagt er trotzdem, ich möchte mich für dieses Land auf die Straße stellen und Abhilfe schaffen, dieses Land sicherer machen. Und das gelingt ihm dann auch eine gute Menge Zeit sehr gut. Es ist ein bisschen ähnlich wie vielleicht die Geschichte griechische Mythologie Ikarus. Mhm. Er steigt schnell sehr weit nach oben. Mhm. Dann kommt eine Werbekampagne dazu. Er wird des Ministers liebster Sohn und avanciert in der Polizei immer weiter nach vorne. Aber mit jedem aufgedeckten rechtsextremen Fall kreiert man natürlich auch immer negative PR. Und in diesen Hochdruckkessel, Hoyerswerda passiert zu der Zeit, Lichtenhagen, Thiendorf, diese ganzen hässlichen, rassistischen Momente aus den 90ern, die sogenannten Baseballschlägerjahre, hat er eben dann das Gefühl, dass er so an der Bruchkante zu so einer Art Bürgerkrieg steht und denkt dann, er könne das alles selber lösen mit einer Sicherheitsfirma und wird dann leider etwas sehr radikal und begeht Fehler. Mhm. Aber eben immer aus dem absoluten Patriotismus und der Heimatliebe für Deutschland heraus. Obwohl er jeden Grund gehabt hätte, dieses Land zu negieren und zu verneinen. Mhm. Aber mit so einem Hochdruck von innen, wenn sich dann da noch das Politische, was wir auch heute zum Teil gerade sehen, damit vermischt, dann passieren eben Fehler. Aber zu denen steht er Gott sei Dank auch sehr offen.
Wie war das für dich, ihn zu treffen? Also es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man jemanden spielt, den es wirklich gibt.
Ja, das war Gott sei Dank sehr schön. Da ist ein wunderbarer Mann.
Ihr seht euch auch, ich finde, sehr gut besetzt. Ne?
Es ist wirklich gut besetzt. Ja. Selbst als Afrikaner sage ich, wir sehen uns ähnlich. Ja? Weißt du, sagen wir, wir sehen alle gleich aus. Nicht immer, aber manches. Egal. Aber wir sehen uns halt wirklich sehr ähnlich. Und sobald meine Mutter mir keine Geheimnisse zu öffnen hat, ist das nicht mein Vater. Aber die schöne Geschichte von Samuel ist für mich immer, dass es nicht mit einem Schwarz-Weiß-Foto endet von ihm. Mhm. Weil er hat jeden Grund gehabt, eventuell nicht mehr hier zu sein. sondern es ist jetzt heutzutage ein toller Mann und Familienvater, der mit seinen zwei Töchtern und seiner Frau ein gutes Leben in Bonn aufgebaut hat, trotz allen traumatischen Erfahrungen. So, und der hat mir alles von sich preisgegeben, sein Buch Ich, ein Sachse, große Leseempfehlung an der Stelle, hat er mir schon in der Rohfassung gegeben durch den Dreh als, ja, ich würde es mal sagen, Landkarte durch sein Leben hindurch.
Du hast auch mal gesagt, ich musste den spielen. Also es war einfach wie, es hätte überhaupt keinen besseren geben können für diese Rolle, weil du auch so viele Parallelen zu deinem eigenen Leben entdeckt hast.
Ganz genau. Ich bin auch jemand, also ich bin vor allem spirituell. Ich würde nicht sagen, dass ich hochgradig religiös bin, sonst könnte ich meinen Beruf gar nicht machen. Ist auch viel verboten dran, glaube ich. Aber ich bin nicht ewig bereit, an Zufälle zu glauben. Und wenn ich ihn und mich sehe, dann habe ich das Gefühl, dass wir in einer Kontinuität zueinander stehen. Und er hat viele Sachen erlebt, die ich in Leid erlebt habe. Also Leid im Sinne von nicht ganz so schlimm. Mein Vater ist auch jung gestorben, aber ich habe ihn Gott sei Dank noch kennenlernen dürfen. Das war für meine Mama, lieber an der Stelle nochmal, auch nicht einfach. Aber sie hat Gott sei Dank es geschafft, diesen Gewaltkreis von mir fernzuhalten und war eine liebevolle, tolle Mutter. Aber trotzdem kenne ich diese Themen, Verlust und gleichzeitig auch irgendwie diesen Kampf um Anerkennung hier in Deutschland, in der Heimat. Aber eben verbunden mit einem Patriotismus, der mir auch überhaupt nicht fern ist. Und ja, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich aufgrund auch meiner, sag ich mal, Vorbildung durch die Schauspielschule in Leipzig, seiner Geburtsstadt, so ein bisschen sehr viele so kosmische Parallelen mit ihm hatte. Mhm. Und ich glaube, das war wichtig, dass die Serie gut wird. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt meine Verantwortung.
Schade, dass wir das nicht sehen können. Ist ja eine Disney-Produktion. Ja. Deswegen gibt es leider die Rechte nicht. Können wir die Bilder nicht zeigen?
Ja, ganz genau. Und gleichzeitig muss man immer sagen, Gott sei Dank ist das eine Disney-Serie, weil unsere Creator sind 20 Jahre lang durch die Redaktion gezogen und wollten diese Geschichte erzählen. Tyron Ricketts, einer der Creator, wollte immer die Figur selber spielen. Und er wurde, weil das Land politisch in seinem Narrativ noch nicht weit genug war, sich einen schwarzen deutschen Hauptdarsteller irgendwie zu leisten, davon ferngehalten. Mhm. So, und erst im Zuge von Black Lives Matter und gewissen Fortschritten auf politischer Ebene konnte diese Serie Gott sei Dank umgesetzt werden. Und ich hatte jetzt, ich nenne es immer das Glück der späten Geburt, und bin in den Genuss gekommen, das zu machen mit diesen fantastischen Künstlern hinter mir.
Ich hoffe sehr, dass wir das mal dann irgendwann sehen können. Das ist, glaube ich, absolut lohnenswert. So, Malik, wir haben schon darüber gesprochen, ist ja in Bremen aufgewachsen. Die Erinnerungen an seine Kindheit, die sind nicht nur schön. Mhm. Unter anderem hat er erfahren müssen, was häusliche Gewalt bedeutet. Bevor wir darüber sprechen, stellt Ihnen Bettina Lehnert ein Projekt an der Realschule Findorf in Bremervörde vor, das Jugendliche für das Thema häusliche Gewalt gegen Frauen sensibilisieren will.
Lena und Tobias. Nur äußerlich eine Beziehung wie aus dem Bilderbuch. In diesem Escape Room geht es nicht ums Entkommen, sondern darum, Spuren von häuslicher Gewalt zu erkennen.
Lauf doch zu deinen Freundinnen und beschwer dich. Ach nein, das kannst du ja nicht, oder? Es ist niemand mehr da. Nur ich.
Also ich habe einen Kollegen gehabt, seine Mutter wurde von seinem Vater geschlagen aufgrund weil der Ehemann dachte, dass sie ihn betrügt, hat er sie ja geschlagen. Und dann haben sie sich halt auch geschieden. Und er lebt jetzt bei seiner Mutter und sein Vater ist auch woanders.
Wir hatten das auch schon im engen Familienkreis tatsächlich. Da hatte ein Verwandter von uns ein Alkoholproblem und wurde halt auch ziemlich aggressiv, auch gegenüber seinen Kindern und seiner Frau gegenüber. Das hat auch viele Jahre gedauert, bis das endlich aufgehört hat, weil ihn loszubekommen war ziemlich, ziemlich schwer damals.
Im Escape Room werden reale Schwierigkeiten und psychische Gewalt thematisiert.
Ihr befindet euch im Wohnzimmer von Lena und Tobias, einem kinderlosen Paar, das schon ein Weilchen zusammenlebt. Ihr sollt in dieser Wohnung Rückschlüsse auf die Beziehung von Lena und Tobias finden. Etwas zu Lenas Gemütszustand und warum Tobias so ist, wie er ist.
Die Schüler gehen auf Spurensuche. Tagebücher, Chatverläufe, digitale Spuren und die richtigen Codes, um sie zu knacken. Wo können Sie Hinweise über die Beziehung von Lena und Tobias finden? Und wie hat sich das Verhältnis der beiden verändert?
Am Anfang war er noch richtig liebevoll, dann war das nur so ein gemischtes Ding. Und jetzt wird er immer mehr kontrollsüchtiger und versucht, sie immer mehr in die Schranken zu weisen.
Also das sind so Tagebucheinträge von der Frau.
von Lena.
Genau, danke schön.
Hier steht auch was von Gefängnis.
Also sie fühlt sich so, wie als würde sie in einem Gefängnis sitzen mit ihm.
Letztendlich, dass sie gar nicht mehr rausgeht, also dass sie halt isoliert ist in der Wohnung und dass sie halt eigentlich keinen Kontakt mehr zu irgendwem hat, sondern eigentlich nur noch mit ihm irgendwas macht.
Der Escape Room und das toxische Verhältnis von Lena und Tobias bringen die Schüler auch dazu, von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen.
Ich kenne das aus Beziehungen, dass man den Freund oder Freundin was verbietet, dass man so wenig wie möglich anderen in Kontakt bringt. So. Und ja, das kenne ich tatsächlich. Also ich habe den Vorschlag bekommen, sich zu trennen einfach. Das beste Möglichkeit, weil das wird dann immer schlimmer, toxisch und so weiter kommt dann da rein und ja.
Die Schüler lernen, welche Hilfsangebote es für die Opfer gibt. Aber es geht auch um die Täterperspektive.
Wenn du jetzt einen Freund im Freundeskreis hättest, der irgendwie so mit seiner Freundin umgeht, hättest du eine Idee, wie du da reagieren könntest?
Also ich hätte sofort mit ihm gesprochen. Ich hätte ihm wirklich mit ihm sehr doll reden müssen, so dass er sowas nicht mehr macht. So erklären, dass sowas nicht geht, vielleicht Hilfe sucht.
Genau, auch für die andere Seite, ne?
Genau.
Nicht nur für die
genau,
Frauen, die geschlagen werden, sondern auch die Männer, die sagen, hey, ich hab's nicht anders gelernt. Mein Vater, der ist so mit meiner Mutter umgegangen. Ich habe Freunde, die gehen so miteinander um. Mein Onkel. Ja. Und ich kann mir Hilfe suchen. Ich kann das ändern. Ich muss nicht so sein wie die anderen.
Ein paar hundert Schüler haben den Escape Room vergangene Woche in Bremervörde durchgespielt. Auch das Interesse aus anderen Städten ist groß.
Finde ich ganz, ganz spannendes Angebot, ne? Was ja auch offensichtlich auch richtig viel bringt für die Jugendlichen. Wir sind hier in Bremen, wir reden gleich über den Ort, wo wir hier sind. Wie hast du das empfunden als Kind oder als Jugendlicher? War das auch eine Ohnmacht, die du gespürt hast, dass deiner Mutter Gewalt angetan wurde und du konntest nichts daran ändern?
Ja, total. Also das war schwer, das zu verstehen, so. Weil meine Mutter hatte mich immer sehr liebevoll aufgezogen. Dann war das dazu hingehend auch nicht mein biologischer Vater, sondern mein Stiefvater. Und es gibt immer so eine Möglichkeit, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, aber man kann eben auch aus Negativbeispielen lernen. Und das war dann, glaube ich, immer eine gute Schule. Aber was ich da total toll finde, was die Kolleginnen da in Bremervörde machen, ist das Thema eben zu destigmatisieren. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie immer durch die Schule gelaufen mit so diesem schmutzigen Geheimnis, weil man merkt halt, oh, ich kann nicht zu Hause schlafen, ich bin im Frauenhaus, Gott sei Dank gibt es diese Institutionen, bitte Deutschland, gebt denen mehr Geld, weil Femizide und so weiter und so fort passieren ja immer noch am laufenden Band. Mhm. Aber diese Scham, das war ein großes Gefängnis. Ich weiß nicht, irgendwann schrieb mich letztens einer meiner Lehrer an, der halt irgendeinen Podcast oder so einen Kram von mir gehört hat und meinte, oh mein Gott, ich wusste davon ja gar nichts. Und ich sagte nur, ja genau, das wissen nur meine besten Freunde, weil für den Rest muss ich das verstecken. Und ja, dementsprechend kann man immer nur wieder, und das hat der junge Skamal, hieß er, glaube ich, gut gesagt, beidseitig als Problem angreifen. Die Frauen mehr schützen, die Männer mehr korrigieren mit der körperlichen Kraft, vernünftig umzugehen. Aber genauso gibt es natürlich auch psychische Manipulation und alle anderen Ausartungen von toxischem Scheiß. Pardon. Aber da müssen wir besser werden als Gesellschaft, aber eben auch als Männer, sage ich mal, in ganz konkreter Verantwortung für unser Geschlecht.
Dein Vater, der hat ja die Familie, glaube ich, verlassen, als du 6 warst. Hast du danach noch mit, dein leiblicher Vater, hast du danach mit ihm noch Kontakt halten können?
Ja, es war so ein bisschen so eine Stipendiatensache. So auch wieder zurück zu der Serie, ne, und dem Vater, der als Stipendiat nach Deutschland kommen darf. Leider hat die Beziehung dann irgendwie nicht so funktioniert, dass man dann am Ende geheiratet hat. Und dann war halt irgendwann das Studium leer und dann heißt es halt ab nach Hause. Und dann haben wir hier und da noch einen Brief gehabt, hier und da noch mal ein Telefonat. Aber heutzutage ist es ja einfach mit WhatsApp oder was auch immer, sich dann per Videotelefonie zu verbinden. Aber das war damals nicht so. Und dann ist er leider sehr jung gestorben in der Elfenbeinküste.
Dieser Ort, wo wir hier sind, Malik, also du hast ja auch schon im Vorgespräch gesagt, es gibt in Bremen so einen magischen Ort, der für dich viel Bedeutung hat.
Ja.
Was ist das für ein Ort? Wo sind wir denn hier?
Ja, das ist so meine Westentasche, würde ich sagen. Das ist der Silval. An der Ecke bin ich aufgewachsen. Also das kann man jetzt da vielleicht nicht so sehen. Aber das ist die Kreuzung. Und wenn man jetzt da lang gehen würde und dann links, dann ist da der Block, in dem ich mit meinen Freunden aufgewachsen bin, Fairfeld. Und ja, das ist so ein bisschen das Herz von Bremen, würde ich sagen. So, da ist alles, fantastische Cafés, Aber da ist auch das Sivalhaus, Drogenberatung und so weiter und so fort. Glorreiches Essen, Arabic-Rollo bei Tandoor, unbedingt machen.
Listen, du kennst alles hier.
Ja, also wirklich, ich bin gerade völlig, ich weiß, ich bin in Hamburg, aber ich gehe gleich da links in Coffee Corner rein. Da vorne war Titus, der Skateladen und so. Also, das ist schon sehr besonders, was ihr hier auch aufgebaut habt. Und danke, dass ihr mich damit beehrt. Aber ja, das war wirklich so alles. Und eigentlich stehen dann da an der Ecke auch noch so ein paar Leute, die machen auf illegale Art und Weise Geld. Und da vorne war der Straßenstrich. Genauso ist aber 300 Meter nach da das Theater am Goetheplatz. Und ja, dementsprechend ist da wirklich alles. Es wäre so in Hamburg als Pendant vielleicht so eine Mischung aus Sternschanze und Steindamm.
Da kommen verschiedene Welten auf jeden Fall, treffen da aufeinander. Und gab es eine Zeit, wo bei dir nicht so ganz klar, siehe Samuel, auch in welche Richtung sich dein Leben weiterentwickeln würde?
Na, ich sag mal so, ich hatte, wie gesagt, Gott sei Dank immer die Möglichkeit, das Richtige und das Gute zu tun. Aber wie das so ist, ne, manchmal wird man dann auch irgendwie dazu verleitet, ein bisschen Quatsch links, ein bisschen Quatsch rechts zu machen. Aber da muss man sich halt enthalten. Ich hatte großes Glück, dass ich Freunde hatte, die noch ein bisschen älter waren, die mich aus dem Schlimmsten ferngehalten haben. Aber trotzdem bekommt man Sachen mit. So, ich habe auch Nachbarn, die leider viel zu früh gegangen sind, so, weil sie sich in irgendwelchen Straßenschlachten ja, gegenseitig das Leben genommen haben. Ich habe Freunde, die leider viel zu früh auch aus so einem ökonomischen Druck, so, weil wir sind da manchmal durchs Viertel gelaufen und es gab so Sachen, an denen konnten wir nicht partizipieren. So leider hier und da auf dumme Gedanken gekommen sind und dann hat die Polizei ihn halt mal erwischt. So, ich bin davon Gott sei Dank verschont geblieben. Aber ja, es ist mir nicht fremd. Und ich verstehe auch, dass all diese Sachen immer aus Kontexten geschehen. Also wie gesagt, ne, ich weiß nur, als ich dann irgendwann mal darüber nachgedacht habe, eine gewisse Art von Arbeit nachzugehen, dann hieß es auf einmal, ja, wir müssen aufpassen wegen Bedarfsgemeinschaft. Also jetzt nicht von meiner Mutter, aber das sind halt eben die Sachen, die dann kommen. Ne? Also,
die Bedarfsgemeinschaft?
Ja, wenn das Kind zu viel Geld verdient, dann kriegt die Mutter weniger vom Amt.
Ach so, so. Ah, verstehe.
Und das sind halt alles so Kontexte. Und dann will man der Mutter nicht auf der Tasche liegen, man will aber gleichzeitig irgendwie auch mal einen Döner essen. Ich verstehe auch gar nicht, wie die Jungs da draußen und Kinder und Mädels da draußen das gerade machen. Wir haben früher mit 10 Euro drei Mann gefüttert. Und das, kriegst du für 10 Euro einen Döner.
Das, also es ist krass, wie teuer das alles geworden ist.
Ja, deswegen, also es ist halt alles immer mehr Druck und irgendwie fangen Leute dann halt an, manchmal auf die falsche Art und Weise kreativ zu werden, um da Abhilfe zu schaffen.
Das ist eine schöne, schöne Formulierung. du bist ja selber Vater. Du hast einen sechs ist er, ne, dein Sohn.
Ja, genau.
Sechs Jahre ein Sohn.
Ganz was viele machst? Grüße an dich, mein Schatz.
Er guckt bestimmt auch, ne? Genau. Und was, ja, was machst du, versuchst du anders, besser zu machen in der Erziehung oder überhaupt im Zusammensein mit deinem Sohn, als das, was du hast, erfahren hast in der Kindheit?
Also ich sag mal so, das Erste, so meistens sind es ja dann doch die Väter, die verschwinden, ist erstmal anwesend sein, so. In welcher Form auch immer, so. Zweitens hatte ich ja gleichzeitig auch, wenn mein Vater nicht da war, eine Mutter gehabt, die Gott sei Dank sehr liebevoll mich großgezogen hat. Davon versuche ich viel zu kopieren. An einigen Stellen habe ich das große Privileg, da ich noch mit meiner Frau bin und wir sozusagen als intakte Familie, glaube ich, noch gelten, zusammen diese Reise machen zu können. So, und diese Frau ist auch ein Segen, ein Engel für meinen Sohn. Und so versuchen wir einfach irgendwie harmonisch zusammen zu leben. So. Und über so ein eigenes Kind, wenn man eben nicht wegläuft, sondern irgendwie schafft, da zu bleiben, kann man ja auch das eigene innere Kind sehr gut heilen. So.
Ja, ja.
Und ja, trotzdem ist es eben immer wieder Aufgabe, jemanden zu erziehen, der hoffentlich seinen eigenen Kopf hat, kein Mitläufer ist, integer ist und versucht, die Leute so zu behandeln, wie er sich selber wünscht, behandelt zu werden. Da ist, glaube ich, meistens schon viel gewonnen.
Mhm. Jedenfalls hat er einen tollen Papa. Glück,
oh.
Dein Sohn.
Ah.
So, wir machen jetzt einen Ausflug nach Hannover, also von Bremen praktisch nach Hannover-Dören. Da gibt es nämlich ein Antiquariat, das seit Jahrzehnten Menschen in seinen Bann zieht. Und Nils eigenwillig war da.
Herr Krohn wollte kommen, aber auch
so eine Mischung. So, ja, kann losgehen.
Ich muss gucken, ob Bestellungen da sind.
Ja, guck mal.
Tagesstart im Antiquariat, Irrgarten und Labyrinth. In Hannover-Dören hüten Bernhard Germann und seine Partnerin Hannelore Behrens Schätze der Literatur. Beide sind um die 70.
Man könnte im Pensionsalter einfach auf der Parkbank sitzen, aber das bringt es auch nicht. Also dies hier ist einfach nie langweilig. Die Bücher bringen auch Leben.
Seit mehr als 25 Jahren gibt es das Antiquariat schon. Über die Zeit hat sich ein Bestand von rund 50.000 Büchern angesammelt.
Andere fahren, machen Kreuzfahrten oder Weltreisen oder kaufen sich große Geschenke. Und wir lieben halt diese Umgebung und alles das, was die mit sich bringt.
Bernhard Germann war Sozialpädagoge, aber immer ein Leser. Hannelore Behrens hat früher unter anderem in Bibliotheken gearbeitet. Und irgendwann kam ihr die Antiquariatsidee.
Das Schöne am Buch ist natürlich die Welten, in die man umzieht für eine gewisse Zeit oder die einem neu eröffnet werden, von denen man nichts wusste.
Und es beruhigt. Ich sehe Buch auch als beste Freunde an. Sie sind geduldig, wenn sie runterfallen, passiert nicht viel. Also ich käme ganz gut ohne den Rest aus. Bücher würden reichen.
Stammkunden beleben das Geschäft.
Schön, ne?
Sehr schön.
Ja?
Sehr schön.
Also ich würde Ihnen den Superpreis 3 € pro Band machen.
Aber ums Geld geht's hier nicht.
Ich nehme die.
Okay.
Also uns ist auch wichtig, dass jeder hier in irgendeiner Form gleich behandelt wird. Ob das die Preise angeht, ob die Kleidung zerrissen ist, ob jemand im Anzug oder jeder ganz schüchtern irgendwo einfach nur gucken will. Und sich freut, eine stille Atmosphäre zu haben, so. Das wissen, glaube ich, viele sehr, sehr zu schätzen.
Das ist ja alles. Nostalgie, Gespräch und sehr, sehr wichtig.
Diese Geschichte, dieses Tschüssi, bis demnächst.
Manche Schätze sind besonders alt, über hunderte Jahre.
Das hier war jetzt, glaube ich, 1650.
Die richtig wertvollen Bücher lagern woanders. Wie lange es das Antiquariat noch gibt, wissen die beiden nicht.
Das verdränge ich immer ein bisschen. Also es wird keine Nachfolger geben, wüsste ich nicht, außer jemand sagt, ey, das ist genau meins. Das gibt's ja auch immer mal, ne?
Ich kann mir vorstellen, also, dass man mich hier irgendwann mal auf der Couch findet, nach dem Motto, einer meiner Einkaufstüten, ich lese, bis ich verwese. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mit dem Buch in der Hand in ein anderes Land.
Sehr schön, dass die Orte wie diesen hier noch am Leben erhalten.
Ja.
Danke, danke.
Schöne Woche.
Ja, danke schön. Tschüss.
Ja, was für eine Leidenschaft, die an den Tag legen. Das finde ich immer faszinierend, wenn Menschen so eine Leidenschaft für eine Sache haben. Wann hast du denn entdeckt, dass deine Leidenschaft die Schauspielerei ist?
Ich kann es dir relativ genau sagen. Das war 2012 und ich habe Training Day mit Denzel Washington gesehen in so einem Loch nach dem Abi. Das habe ich so 2010 gemacht. Von, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Abitur?
Ja,
weil
ja.
Irgendwie hatte ich so sehr viel so Torschusspanik. Jede Entscheidung, die ich jetzt treffe, legt so Weichen für die nächsten 50 Jahre, was ja Quatsch ist. Aber ich habe das geglaubt. Und dann sah ich Training Day von Denzel Washington und Ethan Hawke. Und ich dachte so, ich will das machen. Genau das. So. Und lustigerweise, das hat mir letztens irgendwie ein Freund gesagt, der sitzt da auch da vorne. Lieber
ja, der sitzt da.
Lieber nicht Martin, mein Bruder. Der meint so, krass. Du hast damals immer Training Day geguckt und bei Sam spielst du halt selber auch so einen, ich nenne das mal, doppel- bzw. komplexeren Polizisten in einer schwarzen Lederjacke auf dem Plakat.
Und also passte das ja perfekt.
Ich sag mal so, am Ende des Tages, die Inspiration hat seine eigenen Wege und ich bin dankbar, dass mich dieser Blitz dann getroffen hat, weil davor wusste ich nicht so richtig, wohin mit mir.
Mhm. Aber du hast ja das Talent auch, das muss man ja, also viele möchten es und können es dann nicht.
Ja.
Wir haben ein Fund, ist ja so, wir haben ein Fundstück, Malik,
ja.
Wir haben nämlich eine Szene aus deinem Leben gefunden, das muss am Theater in Halle gewesen sein.
Okay.
So, und da gucken wir jetzt mal, ich glaube, es war ein Weihnachtsmärchen, wir gucken mal rein.
Ja, geil.
Jetzt, ich bin Hema, das stets gut gelaunte Eichhörnchen mit etwas Höhenangst und mit musikalischer Früherziehung. Und wer bist du?
Ich bin 964-224 Squadron B. 23,15 Grad nordwestlich von mir gibt es einen Hai.
Wie begeistert das Publikum ist. Dann musst du jetzt mal erzählen, was das war.
Das war im Neuen Theater Halle. Da haben wir ein Weihnachtsmärchen gespielt. Und das war Teil meines Studiums. Ich war in der Schauspielschule in Leipzig und dann wird man irgendwann immer so an so Studiotheater entsandt.
Ja.
Ich wurde nach Halle geschickt, 2017. Und da haben wir eben dieses Theaterstück gemacht. Und da spiele ich eine Hummel, Herbert die Hummel. Und ja, genau, das habt ihr da gerade gesehen. Und das waren so Ausschnitte von da. Es war ein schönes Erlebnis so mit den Kids. So, wir haben das gefühlt jeden Abend ein, zwei Mal gespielt. Genau, das war so der Anfang. Da hatte ich auch noch Haare im Clip, wie ihr sehen könnt. Aber
und was war das für eine Phase? Hast du da schon gewusst während dieser Ausbildung, das ist genau das Richtige für mich? Was war das für ein Stadium?
Ja, doch. Also ich sag mal so, diese Schauspielschulen, die sind irgendwie so, da bewerben sich 500 bis 1000 Leute auf 8 bis 20 Studienplätze.
Eben.
Und
eben.
Eigentlich werden primär Leute genommen, die entweder wahnsinnig von der Muse geküsst sind oder in irgendeiner Art und Weise schon eine gewisse Vorbildung haben. Und meistens kommen dann da so Akademikerkinder hin, weil dieses Aufnahmeverfahren ist so wahnsinnig schwierig. Also nicht, dass ich kein Akademikerkind wäre, meine Mutter ist auch Sozialpädagogin gewesen, aber es ist eben leider so, dass man in jede Schule mehrfach pilgern muss, was dann auch schon sehr viel Geld kostet, bevor man irgendwie mal einen Studienplatz bekommen hat.
Ja.
Und ich hatte aber Glück, dass ich relativ schnell angenommen wurde, dank Laura Dabelstein. Und
heute kriegen ganz schön viele Leute
Dank
von dir.
Ja, das sind meine Leute, ich bin im Fernsehen, ich muss es nutzen. Ja, ich kriege sonst Ärger, ich kriege auf den Deckel. Und genau, und deswegen war ich dann in Leipzig an der Schule, Gott sei Dank. Und wenn man dann da ist, dann sollte man relativ genau wissen, dass man das auch wirklich will. Sonst wird es da schwierig. Mhm. Und gleichzeitig hat man da ein großes Angebot, sich weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, ich habe das genutzt.
Mhm. Auf jeden Fall, so würde ich mal sagen. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber was würdest du dir wünschen, auch für Rollen? Also für den Typ, den du verkörperst. Gibt es genug oder ist da noch ein Riesenbedarf, dass es mehr solche Rollen geben müsste?
Lass mich so beantworten. An allererster Stelle bin ich Mensch und Künstler. Mich interessiert alles, was komplex ist, nichts, was heilig ist. Meine Lieblingsstücke kommen von Shakespeare und oder den Griechen. Das ist das, was ich will. Als Mensch vollwertig als Künstler betrachtet werden. Und bis hierhin habe ich Gott sei Dank meistens Glück gehabt.
Wir drücken ganz doll die Daumen. Also ich und glaube alle, die dich jetzt gesehen haben, dass das so weitergeht. Ich glaube, du hast eine ganz große Zukunft. Vielen Dank, Malik, für das tolle Gespräch. Morgen bin ich nicht mehr da. Morgen kommt Inka, dann ist Cornelia Poletto da. Ich wünsche Ihnen ganz tolle Weihnachten. Kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen. Mhm.